Ja, schönen guten Morgen. So. Gerade mal gucken, dass ich... Ja, ich begrüße alle nochmal recht herzlich, auch den Livestream, der zugeschaltet ist. Und möchte mit einem Gebet anfangen. Halleluja, Vater und Heiliger Geist. Ich bitte dich, dass du heute redest. Dass du heute uns allen klar machst, dass du Söhne und Töchter haben möchtest, wie Thomas eben gesagt hat, dass du gar nicht an Knechten interessiert bist. Halleluja. Lass uns erkennen, wo uns der Vater der Lüge ablenkt, wo er uns was vorgaukelt. Halleluja. Und lass uns heute reinen Tisch machen. Amen. Ja, eben kam noch das Jahresmotto dazu, und das habe ich mir gerade noch geschrieben. Gott ist Vater, Gott will uns aber auch Mutter sein. Und genauso möchte ich heute dann auch bitten, um Verzeihung bitten, dass ich nicht immer Sohn und Tochter sage, weil sonst wird der Text zu lang. Und das, also wenn ich Sohnschaft sage, natürlich auch Tochternschaft gemeint ist. Und ich möchte alle, auch die auf dem Livestream bitten, mir zu verzeihen, dass ich heute beim Du bleibe. Ansonsten werden die Formulierungen so unübersichtlich. So. Wie schon gesagt, heute beschließen wir mit dem vierten Teil unsere kleine Sommerreihe vom Knecht zum Kind von Jack Frost. Für alle, die es bisher noch nicht gesehen haben, hier ist nochmal das Buch. Und ich kann nur empfehlen, es zu kaufen. Wir haben in den letzten Wochen etwas über den Unterschied zwischen Knechtschaft und Sohnschaft erfahren, haben den Weisen Geist und einige seiner Tricks kennengelernt. Letzte Woche haben wir dann schließlich die ersten 2 von 8 Wahrheiten auf dem Weg zur Sohnschaft kennengelernt. Vergeben und um Vergebung bitten. Vergebung gewähren schließt mit ein, dass wir demütig unseren Schmerz und unser vermeintliches Recht beiseite legen, jemanden für das, was er uns angetan hat, verantwortlich zu machen. Um Vergebung bitten, erfordert Demut. Denn wir müssen unseren Stolz beiseite legen, unsere Sünden und Fehler eingestehen und unser Herz für denjenigen öffnen, den wir verletzt haben, ohne Garantie akzeptiert zu werden. Jack Frost schreibt in seinem Buch, Demut macht uns verletzbar und kann manchmal über Leben und Tod entscheiden. Der Autor illustriert dies anhand einer spannenden Seefahrtgeschichte, die ich hier aus Zeitgründen nur in Ausschnitten und zusammengefasst wiedergeben kann. Deswegen kauft das Buch. Nicht nur deswegen. Diese Geschichte, das Teufelsloch, handelt von Jack Frost, seinem Freund Barry, einem verruchten Fanggebiet, einem schrottreifen Kahn und dem Verlangen, einen Warschau-Zackenbarsch, das sind die größten Zackenbarsche, zu fangen. Barry war und ist ein großartiger Typ, Freund und junger Mann, der den Herrn wirklich liebt. Doch damals und im Grunde genommen sein ganzes Leben lang hat er ein Problem mit einem Gefühl von Verlassenheit und dessen Folgen. Als er 8 Jahre alt war, war sein Vater plötzlich gestorben und er war nie über die Ablehnung und den Scham hinweggekommen, mit dem er aufgewachsen war. Barry war ein richtiges Waisenkind, das die meisten Merkmale einer Waisen aufwies. Als Folge des erwähnten Verlassenseinsproblems fürchtete sich Barry davor, jemanden zu vertrauen. Darüber hinaus hegte er eine Abneigung gegen jedwede Autoritätsperson und gegen jeden, der ihm sagen wollte, was er machen sollte. Er lebte in Unabhängigkeit und hatte noch keine Offenbarung darüber empfangen, was es bedeutet, sich geistlicher Autorität oder Vorgesetzten am Arbeitsplatz unterzuordnen. Barry war es gewohnt, seinen Kopf durchzusetzen und erlaubte es niemandem, ihm Vorschriften zu machen. Da er die typischen Eigenschaften eines Waisenkindes an den Tag legte, eckt er sowohl in der Gemeinde wie auch am Arbeitsplatz häufig an. Das einzige Boot, das ich unter meinen früheren Fischerkumpels auftreiben konnte, war ein 25 Jahre alter, schlecht erhaltener, 10 Meter langer Kahn mit dem Namen Bronco. Es lag einfach nur am Kai und alle machten einen großen Bogen um das Boot. Fischer sind in der Regel sehr abergläubig. Und als ich mit dem Boot hinaus aufs Meer fuhr, dachten sie, ich sei verrückt. Aber ich glaubte, dass ein unverdienter Fluch nicht zutrifft. Siehe Sprüche 26, Vers 2. Schließlich wandelte ich mit Christus. Ich wusste, dass wir keine Probleme bekommen würden. Die Vorzeichen zu diesem Tun standen also von vornherein ziemlich schlecht. Insbesondere, da es zu dieser Zeit schon verboten war, Zackenbarsche zu fangen, weil sie auf der Liste der ausstehenden Fischarten eingestuft waren. Jack missachtete also von vornherein schon staatliche Autorität, was sich für die beiden als sehr, sehr unrentabel erweisen sollte. Jack und Barry beluden das Boot mit allem, was sie brauchten, fuhren bei guter Wetterlage hinaus zum Teufelsloch. Sie fingen dort auch allerlei Fische und in der Nacht biss sogar ein Riesenzackenbarsch an, der sich allerdings wieder losriss. Am nächsten Tag änderte sich das Wetter schlagartig zum Schlechten. Und Barry, der noch nie so weit draußen auf dem Meer war, wurde seekrank. Die anderen Schiffe fuhren in den Hafen zurück, nachdem die Windgeschwindigkeit 39 Knoten überstiegen hatte. Nur Jack blieb stur und versuchte, einen Warschau-Zackenbarsch zu fangen. 62 Meilen vor der Küste, 3 Meter hohe Wellen, ein schrottreifer Kahn und kein Land in Sicht. Barry war zum ersten Mal so weit draußen auf dem Meer, dass kein Land mehr in Sicht war. Er war kein Seemann und schließlich lag er ausgestreckt auf dem hinteren Deck und kotzte sich die Seele aus dem Leib. Ihm war so speiübel wie noch nie zuvor in seinem Leben, sodass ich schließlich weich wurde und beschloss, ihn nach Hause zu bringen. Indem wir Kurs auf den sicheren Hafen nahmen, steuerten wir natürlich geradewegs auf die 3,5 Meter hohen Wellen zu. Wir wurden also ganz schön durchgeschüttelt. Ich war jetzt ganz in meinem Element, stellte auf Kapitänmodus und hatte meinen Spaß. Ich lebte für Abenteuer wie diese. Zwischenzeitlich befand sich Barry auf dem hinteren Deck und entleerte seinen Magen vollständig. Er war grün im Gesicht, in Schrecken und Panik verfallen und wünschte, er wäre nie mit mir hinaus aufs Meer gefahren. Als erfahrener Seemann wusste Jack, wie er das Boot durch die meterhohen Wellen zu steuern hatte. Doch über eine Strecke von 40 Meilen hämmerten die 3,5 Meter hohen Wellen ständig auf den Bug. Dann im Morgengrauen, der Schreck. Eine Monsterwelle kam direkt auf sie zu. Ich war fast starr vor Entsetzen, als die Welle erst 5,5, dann auf 6 Meter anstieg und genau über dem Bug direkt vor dem Steuerhaus aufschlug. Ich konnte nur noch schreien, Monsterwelle! Sie brach mit einer solchen enormen Kraft über uns herein, dass das Sicherheitsglas aller 3 Frontscheiben zerbrach, die Fensterrahmen sich vom Fiberglas lösten und sowohl die Steuerbordwand als auch die Fenster des Steuerhauses hinausgerissen wurden. Die Glasscherben explodierten förmlich und bohrten sich vom Hals abwärts in mich hinein, rissen mir das Hemd vom Leibe. Aus Dutzenden kleiner Schnittwunden strömte Blut und ein Teil eines Fensterrahmens hatte sich in meinen Hals und in meinen rechten Arm gebohrt. Barry war durch den Einschlag der Welle mit einem harten Aufprall auf Deck gelandet und hatte sich mehrere Rippen und Finger gebrochen oder geprellt. Die Welle hatte die Antenne vom Dach gespült und unsere Funkausrüstung ins Meer versenkt. Tausende von Bruchstücke von Sicherheitsglas und Trümmern waren in den Motorraum gelangt und blockierten dort die Bilgepumpen, die normalerweise automatisch alles überschüssige Wasser abpumpten. Wir waren noch 22 Meilen vom Land entfernt. Aber da unsere Funkanlage außer Funktion war, konnte niemand wissen, wo wir waren, und dass wir um unser Leben kämpften. Barry hatte heftige Schmerzen. Ich hatte heftige Schmerzen. Und das Boot war voll mit Wasser. Nichts war mehr sicher und wir kämpften ums Überleben. Ich wusste, dass wir kentern würden, wenn wir nicht genau geradeaus fahren würden, sondern irgendwie seitlich abdrifteten. Einmal im Wasser würden wir durch Unterkühlung innerhalb von weniger Minuten bewusstlos werden und kurz darauf sterben. Das heißt, falls nicht die Haie durch unser Blut angelockt waren, uns schon vorher erwischt hätten. Blutend und von Schmerzen gepeinigt, versuchte ich mit letzter Kraft, das zertrümmerte Boot auf Kurs zu halten. In meinem Kapitänmodus rief ich Barry zu. Barry, klettere hinunter in den Maschinenraum und mach die verstopften Pumpen frei. Wir müssen das Wasser vom Boot kriegen. Wie du weißt, mochte Barry es noch nie, wenn ihm jemand sagte, was er tun wollte. Alles musste von ihm auskommen. Ich kann nicht, Jack, jammerte er, als er sich mit seinen Schmerzen auf dem Deck wälzte. Mich hat es schlimm erwischt. Ich schrie lauter. Barry, ich kann nicht vom Steuer weg, sonst driften wir in die Wellen und kentern. Wenn du nicht genau das tust, was ich dir sage, werden wir innerhalb von wenigen Minuten untergehen. Ich kann nicht, es schmerzt so sehr, als dass ich mich bewegen könnte. Oh, es tut so weh. Barry, geh jetzt sofort nach unten und mach die Pumpen frei, sonst sterben wir. Ich war schwerer verletzt als Barry. Ich war gerade noch in der Lage, mit meinem intakten Arm das Schiff weiterhin so auszurichten, dass der Bug direkt auf die Wellen traf. Angesichts der Tatsache, dass wir aufgrund des vielen Wassers jeden Augenblick unterzugehen drohten und der blockierten Bilgepumpen, sah sich Barry vor eine Wahl gestellt. Entweder auf den Befehl des Kapitäns hören oder zu sterben. Er hätte es rechtfertigen können, gar nichts zu tun, indem er mich dafür verantwortlich gemacht hatte, dass wir in solchen Schwierigkeiten steckten. Doch schließlich machte es bei Barry Klick. Ihm wurde klar, in welcher Gefahr wir uns befanden, sodass er seine und meine Zerbrochenheit ausblenden konnte und anfing auf mich zu hören. Er sprang direkt auf, um zu helfen. Es war, als ob ihm eine Stimme zugeflüstert hat: Es ist an der Zeit, dass du die Haltung eines Sohnes annimmst. Obwohl Barry aufgrund seiner Verletzung starken Schmerzen hatte, befolgte er darauf jeden meiner Befehle haargenau. Wir mussten beide unseren Teil dazu tun, wenn wir unsere Mission erfüllen wollten, nach Hause zu kommen. Barry schaffte es trotz der Schmerzen irgendwie, den Müll wegzubekommen, die Pumpen wieder in Gang zu setzen und das Wasser aus dem Boot zu schöpfen, sodass es wieder Stabilität hatte. Jack schaffte es irgendwie, die Nacht über das Boot zu halten, und bei nachlassendem Wellengang fuhren sie dann in den Hafen ein. Alle waren erstaunt, denn keiner hatte bisher je gesehen, dass ein so demoliertes Schiff alleine in den Hafen zurückkam. Nachdem sie an Land fuhren, fuhr Jack ins Krankenhaus, um genäht zu werden, während Barry zu ihrem Pastor fuhr. Er bat um Vergebung für seine Rebellion und den geschürten Unmut. Und er stand am nächsten Sonntag vor der gesamten Gemeinde und bat sie um Vergebung. In dieser langen, furchteinflößenden Nacht war ihm klar geworden, dass sein Leben von Unabhängigkeit, Rebellion und Unzufriedenheit geprägt war. Er erkannte, dass er ein Sohn der Vater der Lüge gewesen war. Und damit sind wir schon bei meinem ersten Punkt. Wessen Sohn bist du? Barry hatte es zuvor nie geschafft, einer ordentlichen Arbeit nachzugehen und immer in Armut gelebt. Nach dieser Woche ging er aber zu seinem Chef und bat ihn ebenfalls um Vergebung. Durch sein verändertes Verhalten führte er in dieser ersten Woche 3 Menschen zu Christus, und weil er nicht mehr jammerte, sondern sich unterordnete, wurde er innerhalb eines Jahres zum Sicherheitschef des Betriebes befördert. Aus ihm wurde ein Mann, der dafür lebte, um anderen Geschenke der Ehre zu machen und des Segens. Aus dem Knecht wurde ein Sohn. Welche Krise ist notwendig, damit du anfängst, dich von der Knechtschaft zur Sohnschaft zu bewegen? Worauf wartest du noch? Vielleicht ist heute der geeignete Tag, um mit einem Pastor oder einem Gebetspartner darüber zu sprechen, dass du zur Vaterliebe Gottes zurückkehren musst. Sohnschaft ist eine Herzenshaltung der Unterordnung, durch die wir uns aus vielen Problemen selbst befreien können. Als Jack und Barry sich auf dem sinkenden Boot befanden, musste sich einer von ihm den anderen unterordnen, damit beide überlebten und die Situation bewältigen konnten. Einer musste Sohn sein. Einer musste sich unterordnen und seine Hände schmutzig machen, auch wenn sie gebrochen waren. Was hätten die beiden davon gehabt, wenn Barry sich in der Notlage auf dem Meer dafür entschieden hätte, Jack die Schuld zuzuschreiben, nach Fehlern zu suchen und sich zu rechtfertigen? Dies entspricht der Denkweise einer Weisen. Etwa, dass er Recht behalten hätte? Natürlich hätte er Recht behalten. Todsicher. Auch ich hatte in den letzten Jahren öfter die Gelegenheit, meine Sohnschaft testen zu können. Und der Waisengeist kam hinzu, um mich zu betütteln und zu bedauern. Doch fiel mir letztendlich die Entscheidung zur Sohnschaft nicht wirklich schwer, auch wenn sich hier und da mal die Nackenhaare gesträubt haben, weil ich immer meinen Blick auf meinen Vater wenden konnte. Auch wenn es in unserem Leben später Gelegenheiten gibt, zu sagen, Edge, Recht gehabt. Wir müssen, ja, wir können den Waisengeist in seine Schranken weisen, ihm entsagen und die Hand des Vaters der Schöpfung halten oder wieder ergreifen. Jesus hat sein ganzes Leben lang der Sohnschaft verschrieben. Die ersten 30 Jahre seinen irdischen Eltern und die letzten 30 Jahre seinem himmlischen Vater. Und er hat uns zur Nachfolge berufen, das zu tun, was er getan hat. Welchem Vater folgst du? Dem Vater der Lüge oder dem Vater der Schöpfung? Vielleicht sagst du jetzt, ich habe noch nie einen Vater gehabt, deshalb kann ich kein Vater, keine Tochter sein. Dann bist du auf jeden Fall dem Vater der Lüge hereingefallen und einem Waisengeist untertan. Oder du hast erkannt, dass du Wesensmerkmale einer Waisen hast und davon loskommen willst. Dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Der Vater der Schöpfung, euer Vater im Himmel, will euch die Hand reichen. Er ist euch entgegengelaufen, wie dem verlorenen Sohn. Er hat ein Pfand hingegeben, um euer Geschenk der Sohnschaft zu bezahlen, Jesus Christus. Deshalb möchte ich an dieser Stelle unterbrechen, um euch die Gelegenheit zu geben, jetzt direkt darauf zu reagieren. Ich möchte das nicht in Form eines Gebetes tun, sondern wir werden ein Lied hören. Wer jetzt sagt, ich möchte die Sohnschaft zum Vater der Lüge aufkündigen, oder ich möchte diesen Waisengeist entsagen. Ich möchte die Hand meines Vaters ergreifen. Dann könnt ihr euch den Text des Liedes zu eurem eigenen machen. Ihr könnt dabei am Platz bleiben. Ihr könnt aber auch nach vorne zum Kreuz kommen. Oder wer es vor Zeugen machen möchte oder ein kurzes Gebet noch haben möchte, hier vorm Schlagzeug werden ein paar Beter stehen. Egal, auf welche Weise ihr reagieren wollt, geht zu eurem himmlischen Vater und sagt einfach ja zu dem Geschenk.
Ich sag ja zu dem Geschenk, dass du für mich starbst am Kreuz, und ich liebe dich dafür, ich liebe dich. Ich sag ja zu dem Geschenk, dass du für mich starbst am Kreuz, und ich liebe dich dafür, ich liebe dich. Zu dir, komm in mein Herz, ich öffne die Tür, komm, leb in mir. Und ich sag zu dir, komm in mein Herz, ich öffne
Wir lassen die da in Ruhe weiterbeten. Wer sich entschieden hat, Sohn oder Tochter zu sein, wer schon weiß, dass er Sohn oder Tochter ist, der ist jetzt den nächsten Schritt auf unserem Weg zur Unterordnung unter die Mission des Vaters gegangen. Und das ist die Wahrheit Nummer 3. Konzentriere dich darauf, Sohn oder Tochter zu sein. Der ultimative Test für diesen Schritt ist Ehre. Jemand mit einem Herz der Sohnschaft hat gelernt, alle Menschen zu ehren. Alle zu ehren beinhaltet die Entscheidung, Liebe in die Tat umzusetzen und einem Menschen einen hohen Stellenwert beizumessen. Ganz gleich, was uns diese Person entgegenbringt. Wir entscheiden uns, sie nicht bloßzustellen, sondern Worte der Gnade und Ehre auszusprechen. Wir betrachten jeden Menschen als ein kostbares Geschenk in Gottes Schöpfung, der Respekt verdient. Wenn wir jemanden nicht ehren, entehren wir ihn. Es gibt keinen Mittelweg. Entehrung ist immer zum Nachteil für uns. Denn unser Erbe im Königreich Gottes wird sich dadurch verzögern. Denn wir unterordnen uns nicht der Mission des Vaters der Schöpfung. Autsch. Schon wieder dieses leidige Wort Unterordnung. Aber ich kann euch beruhigen, es geht hier gar nicht darum, ob wir uns unterordnen, sondern nur wem. Wir unterordnen uns immer, entweder dem Vater der Schöpfung oder dem Vater der Lüge. Die Mission des Vaters der Lüge ist nämlich genau die, uns von der Mission Gottes abzuhalten. Und damit sind wir schon bei meinem zweiten Punkt. Offene Türen schließen. Paulus hat gesagt, jeder hat gesündigt. Und auch auf der Beziehungsebene haben wir alle Dreck am Stecken. Wir haben andere kritisiert, heruntergemacht, herabgesetzt, lächerlich gemacht, gedemütigt, eingeschüchtert, manipuliert, kontrolliert, ausgenutzt. Und andere haben das Gleiche mit uns getan. All das führt zu Verletzungen, von denen viele ein Leben lang bestehen können, wie eine schwerende Wunde, die niemals heilen will. Deshalb sind die Prinzipien von Vergebung und Wiederherstellung auf unserem Weg zur Sohnschaft so immens wichtig. Damit kommen wir auch schon zur Wahrheit Nummer 4. Vergib geistlichen und staatlichen Autoritäten. Was sagst du vielleicht? Du kennst meinen Chef nicht. Das ist richtig. Aber es geht hier auch gar nicht um deinen Chef, sondern um dich. Paulus macht dies im Römerbrief im Kapitel 13 unmissverständlich klar. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher staatlicher Macht widersetzt, widersteht den Anordnungen Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Ja, an wen sagte Paulus denn das? An die Christen in Rom, die in einem korrupten, brutalen, götzendienerischen System lebten. Und warum? Weil Paulus wusste, wie wichtig es für Gläubige ist, eine Herzenshaltung der Demut, Achtung, Dienerschaft und Unterordnung zu leben. Wie Paulus schrieb, ist jede Autorität von Gott eingesetzt. Widersetzen wir uns also der Autorität, wenden wir uns gegen Gott. Wie können wir aber Kinder Gottes sein, wenn wir uns ihm widersetzen? Wir öffnen damit die Tür für Furcht und Gericht in unserem Leben. Wenn der Vater der Lüge es schafft, uns durch unser Verhalten Autoritäten gegenüber wie eine Weise zu denken, bekommt er von uns den Schlüssel zu unserer Eingangstür und er hat das Recht, bei uns ein- und auszugehen, wie es ihm passt. Warum aber will Gott, dass wir uns ungerechter Autorität unterordnen? Autoritäten sind Menschen. Menschen haben Fehler. Und wir können leicht bei jedem einen Fehler finden, der uns zur Rechtfertigung für unsere Rebellion dienen könnte. Es ist ein Lernprozess, jeden Menschen zu achten und zu lieben. Aber es trägt dazu bei, noch vorhandene Denkweisen eines weisen Geistes zu entlarven. Beginne am besten noch heute damit. Fertige doch mal eine Liste an mit den Namen von Autoritätspersonen, durch die du auf der Arbeit, in der Schule, in der Freizeit, in der Gemeinde verletzt worden bist. Entscheide dich, jedem Einzelnen zu vergeben und spreche dabei die Einzelheiten der Verletzungen und Enttäuschungen aus. Damit schließt du Stück für Stück die Tür, die dem Feind Zutritt in dein Leben gegeben hat. Zur nächsten Wahrheit, Nummer 5. Vielleicht musst du Autoritäten um Vergebung bitten, erzählt Jack Frost von seinen Fehlern und selbst auferlegten Flüchen auf seinem Weg zur Sohnschaft. Er erzählt vom Start seines Dienstes und den Ursachen seiner Startschwierigkeiten. Zu dieser Zeit war Jack Frost schon Pastor. Nach meinem Weggang fuhr ich als Kapitän eines Sportfischerbootes in der Küstenregion von South Carolina wieder zur See. Ich fing an, Pastor Phillips Gemeinde zu besuchen, eine geisterfüllte Gemeinde mit damals etwa 75 Mitgliedern. Ich passte mich Pastor Philipp an, der ein Jahr älter war wie ich und wie ein Bruder für mich war. Außerdem waren unsere Kinder im gleichen Alter. Ich stellte mich unter Pastor Philipp und unterstützte ihn, wo ich nur konnte. Als ich mich Pastor Philipp angeschlossen hatte, ging ich gleich in der ersten Woche zu ihm und fragte: Philipp, kann ich irgendetwas für dich tun? Ich will mich einfach nur unterordnen und dir dienen. Er antwortete: Ja, du kannst was tun. Am schwarzen Brett hängt eine Liste, in die man sich eintragen kann, wenn man mithelfen möchte, die Gemeinde und die Toiletten zu putzen. Trag dich dort doch ein. Ich dachte: Weißt du nicht, dass ich in meiner Bibelschulklasse zur Spitze gehörte, zum Präsidenten auf Lebenszeit gewählt wurde? Ich leitete die am schnellst wachsenden Gemeinde in meinem Bezirk und du willst, dass ich Toiletten putze? Darüber bin ich in der Zwischenzeit wirklich hinausgewachsen. Tatsächlich sagte ich aber: Ich werde drüber nachdenken. Also stieg ich in mein Auto, fuhr davon und dachte darüber nach. Der Heilige Geist sprach zu mir: Oh, sieh mal an, womit dein Herz voll ist. Ich drehte um, fuhr zur Kirche zurück und schrieb den Namen meiner Frau in die Liste. Später sorgte sie dann dafür, dass ich immer mit ihr an ihrer Seite war, wenn wir gemeinsam die Toilette putzten. Ich war bereit, alles zu tun, was Pastor Philipp weiterhalf. Wenn der Ordner einmal nicht da war, übernahm ich die Aufgabe. Wenn am Sonntagmorgen niemand für die Kinderbetreuung da war, meldete ich mich freiwillig. Ich hielt Babys auf dem Arm und wurde vollgespuckt. Ich tat alles, um mich Pastor Philipp unterzuordnen und ihn zu unterstützen. Es ist lustig, wie schnell man herausfindet, was in einem steckt, wenn man Toiletten putzt. Der Toilettendienst bietet eine der besten Möglichkeiten zum persönlichen Wachstum. Er erzählte dann von einem Dienst, den er in einer großen Gemeinde angeboten bekommen hatte, weil er in seiner kleinen Gemeinde loyal und demütig seine Arbeit verrichtet hatte. Als er gefragt wurde, welchen Dienst er sich in der Gemeinde vorstellen könnte, sagt er, die Hausmeistertätigkeiten wären wohl der beste Einstieg für ihn. Weil er bereit war, in einer so niedrigen Position einzusteigen, wurde ihm die Stelle eines Co-Pastors für die Bereiche Evangelisation und Mission angeboten. Zur Information, der Leiter dieser Gemeinde war der Vater von Pastor Philipp. Jack dachte, dass es ihm genauso leicht sein fallen sollte, dem Vater zu dienen, wie er dem Sohn gedient hat. Doch schon bald sollte sich zeigen, wovon sein Herz voll war. Und sich sein Waisengeist zu Wort melden. Bisher hatten seine Pastoren immer nur Entscheidungen getroffen, die zu seinem Vorteil waren. Als sich das einmal anscheinend änderte, zeigte sich, dass er in seinem Inneren Autorität nur für das schätzte, was sie für ihn tun konnte. Es kam ein neuer Mitarbeiter, der sich intensiv hocharbeiten wollte, und Jack kam es so vor, als ob immer mehr Entscheidungen zu dessen Vorteil getroffen wurden, und er fing an, damit einen Angriff auf seine eigene Person zu sehen. Er verschloss sein Herz gegenüber Pastor Miles und plötzlich fielen ihm Fehler und Schwächen auf, von denen er sich nicht mehr abwenden konnte. Je mehr er sich abgelehnt fühlte, desto härter arbeitete er. Gleichzeitig verschloss er sein Herz weiter. Durch seine Verschlossenheit verschwand das Vertrauen zwischen ihm und seinem Pastor, was neue Ablehnung, härteres Arbeiten und noch mehr Verschlossenheit zur Folge hatte. Der Vater der Lüge hatte ihn dazu gebracht, sich selbst zu betrügen, ohne dass er es merkte. Sein verwaistes Herz hat ein solches Bedürfnis nach der Bestätigung von Menschen, dass er diese mit seinen Worten so zu beeinflussen suchte, dass er ins bessere Licht gerückt wurde. Er behielt sogar oft das Lob inkorrekter Weise für sich, anstatt es an seinen Pastor weiterzugeben. Er glaubte natürlich, ihm 100% loyal gegenüberzustehen. Doch in Wirklichkeit hat er unbewusst Gefallen daran, die Herzen der Menschen für sich zu gewinnen. Während der folgenden 2,5 Jahre erlebte er die schlimmsten emotionalen Schmerzen und Verwirrungen. Natürlich glaubte er, kein Problem zu haben und dass Pastor Miles an allem schuld war. Jack war davon überzeugt, dass er sich ungerecht und unfair verhielt, der Pastor. Gleichzeitig rannte Jack aber immer wieder zu seinem Pastor, um ihm zu zeigen, welche wunderbaren Sachen er gemacht hat. Da sieht man mal, zu welch verrückten Dingen ein verwaister Geist einen antreibt. Schließlich war es so weit, dass er seinen Pastor bat, ihn in seinen eigenen Dienst zu entlassen. Was Pastor Miles auch mit seinem Segen und einer guten Abfindung tat. Aber 7 Jahre lang dümpelte Jacks Dienst vor sich hin. Er lebte mit seiner Familie in Armut. Und das, obwohl er eine besondere Salbung für diesen Dienst hatte. Er hatte wenig Aufträge, um in den Gemeinden zu dienen. Er konnte kaum seine Familie ernähren. Deshalb kochte er innerlich, weil Pastor Miles andere unterstützte, aber ihn nicht. Er reagierte wie ein Waisenkind und dachte immer daran, dass die anderen schuld seien. Jack kannte das Prinzip noch nicht. Keine Sohnschaft, kein Erbe. Keine Sohnschaft, kein Einfluss. Als ich am Nullpunkt war und meine Waisengesinnung mein Boot fast zum Sinken gebracht hätte, begegnete mir Gottes Liebe. Im November 1995 empfing ich eine tiefe persönliche Offenbarung der Vaterliebe, die mein Leben ebenso sehr veränderte wie die Entscheidung, Jesus in mein Leben aufzunehmen. Meine Frau Trisha sagte, Jack wurde in diesen 45 Minuten in den Armen des Vaters mehr verändert, als in den gesamten vorangegangenen 15 Jahren als Christ. Die Salbung auf meinem Leben und meinem Dienst nahm stark zu. Dennoch hatte ich immer noch nicht mit Pastor Miles über die Zeit gesprochen, in der ich sein Mitarbeiter war. Ich ließ 7 Jahre verstreichen, ohne diese Angelegenheit richtig abzuschließen. 7 Jahre, in denen der Feind einen Schlüssel zu meiner Eingangstür hatte. Er erfuhr dann von einem anderen Freund, dass Pastor Miles kein Vertrauen mehr zu ihm und seinem Dienst hatte. Ich hatte das schon lange vermutet, doch mir fehlten die Fakten. Es war nur so ein unterschwelliges Gefühl gewesen. Ich ging vor Ärger und Frustration an die Decke, weil ich manchmal nicht imstande war, Kleidung für meine Kinder zu kaufen oder für genügend Essen auf den Tisch zu sorgen. Dabei hätten die anderen ja die Möglichkeit gehabt, mich zu unterstützen und zu segnen. Die ganze Zeit war ich davon überzeugt, dass andere schuld waren, obwohl es an mir lag. Ich hatte mir alles selbst eingebrockt. Ich konnte nicht wirklich sehen, was ich falsch gemacht hatte. Also tat ich das, was ich schon in früheren Krisen getan hatte. Ich schottete mich einige Tage vollkommen ab, um zu beten und zu fasten. Etwa am 4. Tag forderte der Heilige Geist mich auf, detailliert aufzuschreiben, inwiefern ich Menschen und die Gemeinde für das geschätzt habe, was sie mir tun konnten. Ich schrieb Gefühle und Haltungen auf, mit denen ich seit 10 Jahren zu kämpfen hatte. Eine Sache beim Fasten ist, dass man nach 3 oder 4 Tagen herausfindet, was wirklich in einem steckt. Und ich sah es deutlich. Es war eins der grässlichsten Dinge, die ich jemals gesehen hatte. Ich hatte 9 Seiten mit selbstzentrierten, selbstverzehrenden, selbstbezogenen Verhalten ausgefüllt. Mir wurde klar, dass alle meine Beziehungen sich darauf gründeten, was andere mir geben konnten. Und dass ich all die Jahre nur meinem eigenen Auftrag nachgegangen war. Er entschied sich dann, zu seinem Pastor zu gehen. Mir graute bei dem Gedanken, zu Pastor Miles gehen zu müssen, und mein verwaistes Herz aufgrund seiner Autorität eingeschüchtert war. Ich hatte solche Menschenfurcht. Das war das Denken einer Weisen in seiner reinsten Form. Ich hatte Bischof Miles, der Pastor war mittlerweile Bischof geworden, vorab eine Kopie meines 9-seitigen Bekenntnisses zugeschickt, damit er es schon vor unserem Gespräch lesen konnte. Als wir uns zum gemeinsamen Mittagessen hinsetzten, plauderten wir, und er hätte gar nicht freundlicher sein können. Das half mir, etwas lockerer zu werden. Ich fragte: Hast du den Brief bekommen, den ich dir geschickt habe? Ja, habe ich. Hast du ihn denn gelesen? Jedes Wort. Ich sagte: Bischof Miles, ich möchte dich bitten, mir dafür zu vergeben, dass ich dich all die Jahre nur für das geschätzt habe, was du für mich tun konntest. Ich bekannte ihm auch, dass ich eine Forderung an unsere Beziehung gestellt hatte. Ich wollte, dass er und nicht Gott meine Quelle der Bestätigung und Beförderung war. Ich bekannte, dass ich Menschen zu meinen Gunsten manipuliert hatte, indem ich das Lob nicht an ihn weitergab, was dafür führte, dass die Menschen sich mir unterstellten. Er entgegnete: Jack, ich habe dir schon 1989 vergeben. Ich habe oft versucht, mit dir darüber zu sprechen, doch du hast immer darauf beharrt, dass alles in Ordnung war. Ich habe das Vertrauen an dich verloren, weil du mir gegenüber nicht ehrlich warst. Bischof Miles vergab mir, er segnete mich und gab folgende Worte mir mit auf den Weg: Jack, du bist wirklich reifer geworden. Ich kenne nicht so viele Männer, die sich so gedemütigt hätten, wie du es getan hast. Ich bin stolz auf dich. Ich glaube an dich. Gott wird Großartiges durch dein Leben tun. Wie sieht es mit dir aus? Vielleicht musst du zu einem Pastor oder einer anderen Autoritätsperson gehen und etwas wieder gut machen, weil du dich ihm gegenüber wie eine Weise verhalten hast, anstatt wie ein Sohn. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, Gott zu bitten, dir die Autoritätspersonen zu zeigen, auf die du zugehen musst und mit denen du Dinge in Ordnung bringen musst. Wir spielen in der Zeit jetzt wieder ein Lied. Und machen es auch genauso. Wer es im Sitzen machen möchte, kann das im Sitzen abmachen. Wer ans Kreuz gehen möchte oder auch vorm Schlagzeug stehen, die Bete.
Ich habe viele Fehler gemacht. Mal wieder nicht nachgedacht. Nimm den Dreck von mir weg, komm, mach mein Herz ganz frei. Jesus, vergib mir meine Schuld. Es tut mir leid, was mich noch trennt, das geb ich dir. Ich bin befreit. Jesus, vergib mir meine Schuld. Es tut mir leid. du bist für mich da. Trotz meiner Fehler sagst du zu mir ja. Du liebst mich unendlich. Komm, mach mein Herz ganz rein. Jesus, vergib mir meine Schuld. Es tut mir leid, was mich noch trennt, das geht.
Der dritte Punkt heißt, der Sohn erhält das Erbe. Das hört sich richtig gut an, gell? Aber man muss das Erbe auch wertschätzen oder erstmal erkennen. Und man muss es vor allen Dingen auch annehmen wollen. Ein verwaistes Herz ist in Lügen und gottlosen Überzeugungen verstrickt, die ihren Ursprung im Vater der Lüge haben. Gedanken wie, du bist es nicht wert oder das ist zu groß für dich, lassen uns erschrecken. Infolgedessen empfängt der Weise kein Erbe. Weisen leben im Bereich der Unwahrheit und Finsternis, wohingegen das Erbe zum Bereich der Wahrheit und des Lichtes gehört. Dieser Gegensatz zwischen Wahrheit und Lüge bringt uns zur Wahrheit Nummer 6. Weigere dich jeden Tag, dich auf die gottlosen Überzeugungen und versteckten Lügen der Denkweisen einer Weise einzulassen. In den Sprüchen heißt es, dass wir so werden, wie wir in unserem Herzen denken. Wenn du wie ein Waisenkind denkst, wirst du wie ein Waisenkind leben. Durch diese Denkweise hätte Jack beinahe den Durchbruch für seinen Dienst verpasst. Er hatte durch Pastor Miles zwar die Vergebung erhalten, aber er hielt sich immer noch für zu gering, als dass er annahm, dass dieser seine Einladung zu einer Konferenz annehmen würde. Durch diese Konferenz erkannte Pastor Miles die Salbung, die auf Jack lag, und dies eröffnete ihm ungeahnte Türen. Wenn ich meine vertretenen Überzeugungen nicht über Bord geworfen hätte und Pastor Miles nicht eingeladen hätte, mit mir nach Polen zu kommen, wären die Versöhnung in Beziehungen, die Wiederherstellung von Vertrauen, die Beförderung, größeren Einfluss auszuüben, vielleicht ausgeblieben. Es ist ein täglicher Kampf, die Waisengesinnung abzulegen. Wenn wir unser verwaistes Herz durch die Wahrheit der verändernden Liebe Gottes ersetzen wollen, ist es äußerst wichtig, uns die falschen Überzeugungen und versteckten Lügen einzugestehen und uns von ihnen loszusagen. Die Stimme des Vaters, der Schöpfer, bringt dich nach Hause, an einen Ort der Vergebung, Bestätigung, Liebe, Ruhe. Die Stimme des Vaters der Lüge hingegen führt dich weg von zu Hause, hinein in Ängste, Selbstwert durch Leistung, Selbstbehauptung, Selbstverurteilung, Selbstverdammnis, Selbstzerstörung, Eigenwerbung, Schuldzuweisung, Mäkelei, Rechtfertigung und in das ständige Bemühen, deine Unschuld zu beweisen. Söhne erkennen, welche Kraft darin liegt, in ihr eigenes Erbe zu sehen. Das ist nämlich die siebte Wahrheit. Fange an, in dein Erbe zu investieren. Denke einmal an all die Menschen, denen du in geistlicher Hinsicht etwas schuldest. Wer hat dich in deinem Glauben genährt? Wer war dir ein Mentor? Wer hat dazu beigetragen, dass du die Dinge in den Dingen Gottes reifen konntest? Wer hat dir die Vaterliebe aufrichtig, wenn vielleicht auch unvollkommen, vorgelebt? Hast du in das Leben und den Dienst dieser Menschen gesät? Ist es dir wichtig, was ihnen wichtig ist? Es geht darum, Wertschätzung zu sehen, damit wir später selbst ernten. Das Ehre ernten und das Reich Gottes im Leben anderer vorantreiben können. Und hierbei geht es nicht nur um Finanzen, sondern auch unsere Zeit, Ausrichtung und Loyalität sind Saatgut. So sehen wir unser Erbe und ersetzen gleichzeitig unser verwaistes Denken durch ein Herz der Sohnschaft. Jetzt kommt die achte und letzte Wahrheit auf dem Weg zur Veränderung vom Knecht zum Sohn, und die heißt: Tritt dein Erbe an. Jack zählt in seinem Buch einige Beispiele dafür auf, wie bleibende Frucht in seinem Leben hineinkam, hervorgebracht durch die Gesinnung einer Sohnschaft. Es sind 10 beeindruckende Beispiele aus seinem gesamten Lebensumfeld, die er am besten selbst in dem Buch nachlässt. Solange wir versuchen, unsere Identität in unserem Dienst auf der Grundlage unserer weisen Gesinnung aufzubauen, werden wir sein wie der verärgerte ältere Bruder, der sich auf dem Feld abrackerte und dachte, sein Vater hätte nie ihm irgendetwas gegeben, damit er mit seinen Freunden Spaß haben kann. Wenn wir jedoch anfangen, in unser Erbe zu säen, indem wir uns unterordnen, andere segnen und ernsthaft versuchen, mit dem, was anderen gehört, treu zu sein, empfangen wir die Verheißungen Gottes für unser eigenes Leben, unsere Familie und unseren Dienst. Bevor wir zu Ende kommen, möchte ich nochmal zusammenfassen. Wessen Sohn bist du? Wir müssen erkennen, dass wir nur alleine wir es sind, die entscheiden, was wir wollen. Ein Sohn des Vaters oder ein Sohn der Lüge zu sein. Offene Türen schließen. Wir müssen erkennen, wo wir dem Vater der Lüge Eintritt in unser Leben gewährt haben, durch einen Lebensstil der Ehre ihm diese Tür vor der Nase zu schlagen. Der Sohn erhält das Erbe. Wir müssen aktiv unser Erbe antreten wollen. Es wird uns nicht ungefragt über uns ausgeschüttet. Es ist an der Zeit, dass wir Söhne und Töchter in unser Erbe kommen. Doch es wird nur geschehen, wenn wir ein bußfertiges Herz haben, das uns antreibt zu handeln. Und genau das setzt Gott in unserer Generation auf dieser Erde frei. Das ist die Botschaft, die sowohl die Gemeinde als auch die Welt hören soll, bevor das Ende kommt. Die verändernde Liebe des Vaters und das Herz der Sohnschaft. Lebe nicht länger als Weise in ständiger Frustration, Unruhe oder Furcht. Ohne Liebe, ohne Vertrauen, ohne Einfluss und ohne Zuhause. Wie sähe dein Leben aus, wenn du keine Furcht hättest? Es wäre wie das Leben Jesu, über das der Vater sagt: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ersetze dein weises Herz durch das Herz einer Sohnschaft. Komme in die Arme eines Vaters, der dich mehr liebt, als du es dir vorstellen kannst. Verinnerliche deine Identität als Sohn oder Tochter des Vaters der Schöpfung und bringe so dein Herz zur Ruhe. Dein Erbe wartet auf dich. Lass es nicht zu, dass eine Waisengesinnung dich von ihm abhält. Unterwirf dich der Mission des Vaters, so wirst du wahres Leben und Frieden erfahren und ihm ermöglichen, viel Frucht in deinem Leben hervorzubringen. Deine Familie und die Nationen warten darauf, dass du dein Erbe antrittst. Zum Abschluss habe ich jetzt noch ein kleines Lied und da möchte ich, dass wir unserem Papa dafür danken, dass wir sein Kind sein können. Dass wir uns bei ihm entschuldigen, dass wir dem falschen Vater vielleicht nachgelaufen sind. Dass wir Gesinnungen hatten, die nicht aus der Ehre herauskamen. Deswegen möchte ich mit dem Gebet kurz schließen und dann hören wir noch das Lied am Ende. Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass du unser Vater sein willst. Ich danke dir dafür, dass dein Wort felsenfest steht. Ich danke dir dafür, dass du Jesus für mich ans Kreuz geschickt hast. Für den ganzen Müll, den ich gemacht habe. Für die ganzen Lügen, denen ich geglaubt habe. Ich will mich heute von diesen Lügen entsagen. Und ich will, dass mich dir voll und ganz zuwenden. Danke, Papa, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Amen.
Ich hab deine Liebe nicht verdient, doch du hast sie mir geschenkt. Ich war von dir getrennt, doch jetzt bin ich dein. Ich hab deine Liebe nicht verdient, doch du hast sie mir geschenkt. Ich war von dir getrennt, doch jetzt bin ich dein Kind. Oh, oh. Jetzt bin ich dein Kind. Oh, oh.
Weil du mich ohne mich lieb.
Warum hast du das für mich getan?
Weil du Uwe sagte ja eben, mit der Entscheidung für Jesus fängt alles an. Und er hat auch das Gebet bereits vorgesprochen. Und die Bibel sagt, ohne eine bewusste Entscheidung kommst du nicht in den Himmel. Ohne eine bewusste Entscheidung hast du keinen Zugang zu Gott, weil wir als Sünder auf die Erde kommen. Das ist halt nun mal so. Und ich möchte die Gelegenheit jetzt noch mal geben, weil das bekennende Wort, das ausgesprochene Wort, hat mehr Kraft. Und dieses Bekenntnis noch mal mitzubeten, wenn einer hier ist, der Jesus heute oder wiederholt bewusst in sein Leben aufnehmen möchte. Und ich bitte dazu, noch mal aufzustehen. Und als Hilfe werde ich ein Gebet vorbeten, was ihr mit eurem Bekenntnis einfach unterstreicht, indem ihr es wiederholt und am Ende mit einem Amen bestätigt und somit den Start in das Leben mit Gott habt. Und das ist ein Leben mit Qualität, ein Leben, wo Dinge anders laufen, besser laufen. Ja, und wer es nicht glaubt, fragt einfach mal die Menschen hier in dieser Gemeinde, die den Weg schon mit Gott gehen und diese Entscheidung getroffen haben. Und die Predigt hat es heute auch gesagt, viele Dinge, wo wir als Menschen, die den Weg mit Gott gehen, einfach denken, wir sind am kürzeren Hebel, dem ist nicht so. Gerade so der Bereich, der heute war, mit Unterordnung, mit Vergebung, mit Wandeln in Liebe, mit demütiger Haltung. Normal denkst du, wenn ich all das mache, dann ziehe ich den kürzeren, dann bin ich ja nur noch so ein kleiner Knopf. Nee, du bist kein kleiner Knopf, sondern du wirst zum Haupt erhoben und du bekommst ganz viel, wenn du diese Prinzipien lebst, weil es sind Prinzipien. Und die gehen durch die Bibel, die geht durch ganz viel christliche Literatur. Es sind eigentlich immer wieder diese wenigen einfachen Dinge. Lebe in Unterordnung, lebe in der Liebe. Achte darauf, dass dein eigenes Leben in Ordnung ist. Und schau auf deinen Balken, ja. Und leb Vergebung, sei vergebungsbereit. Dann hast du fast schon alles, ja. Und dann warte mal ab, was passiert in deinem Leben. Und Gott kommt und wird es verändern. Und lasst euch auf dieses Abenteuer ein. Und jeder, der das möchte, der bete mir nochmal nach. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir all meine Lebensschuld und sei ab heute der Herr meines Lebens. Ich empfange jetzt deine Vergebung und das ewige Leben. Dein Wille geschehe in und durch mein Leben. Amen. Und ist jemand hier, der dieses Gebet heute zum ersten Mal gesprochen hat? Der könnte mir das mal zeigen durch ein Handzeichen. Es passiert nichts. Wir wollen dir noch etwas schenken und dir noch was mit auf deinem Weg geben. Ist jemand hier, der das heute zum ersten Mal gebetet hat? Okay, ich sehe jetzt niemanden. Wenn du es gebetet hast, ist es trotzdem passiert, ja, auch wenn du deinen Arm jetzt nicht hebst. Ja, das hat damit nichts zu tun. Wir würden dir halt gerne noch etwas schenken, dich ein bisschen so auf dem Weg mit begleiten. Und im Livestream, wenn jemand da ist, der diese Entscheidung heute zum ersten Mal getroffen hat, dann lassen Sie es uns wissen, schicken Sie eine E-Mail an pastor@cclm.de und dann können wir Ihnen auch noch so ein paar gute Informationen zukommen lassen und Sie unterstützen auf Ihrem neuen Lebensweg mit Gott. Okay, Gemeinde, die Predigtreihe vom Knecht zum Kind ist abgeschlossen. Das Buch, der Uwe hat es empfohlen. Ich kann es auch nur weiterempfehlen. Kauft es euch, studiert es nochmal nach. Es wird euer Leben verändern. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und ihr seid gesegnet, um ein Segen zu sein. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.